gehört zu dir mit Reden. Wenn du deinen Heiligen Geist, damit wir dein Reden verstehen, dass es unsere Herzen erreicht, segne an uns dein Wort. Darum will auch ich meinem Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Bin ich denn das Meer oder ein Ungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern, so erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Grauen durch Gesichte, dass meine Seele sich wünschte, erwürgt zu sein, und mein Leib wünschte den Tod. Ich vergehe, ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atemzug Ruhe? Habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir meine Sünden nicht oder lässt meine Schuld hingehen? Denn nun werde ich mich in den Staub legen und wenn du mich suchst, werde ich nicht mehr da sein. Liebe Gemeinde, was ist mit Hiob passiert in der letzten Woche, seit vorigem Sonntag, seit Kapitel 2? Vor zwei Wochen, vor einer Woche bei den Texten, die wir da gehört haben, da hat er noch gesagt, als ihm alles genommen wurde, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und als er dann auch noch krank wurde, da reagierte er mit dem Satz, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollen das Böse nicht auch annehmen. Und jetzt im Kapitel 7, da sagt er Worte wie, meine Seele wünscht sich erwürgt zu sein und mein Leib wünscht den Tod. Er sagt eigentlich dasselbe, was ihm im zweiten Kapitel seine Frau vorgeschlagen hatte. Dann sage doch Gott ab und stirb. Das hat er noch zurückgewiesen, aber jetzt ist er selber an dem Punkt, wo er sagt, ich würde viel lieber sterben. Was hatte sich verändert? Äußerlich nichts. Es war kein weiteres Unglück geschehen, was hätte auch noch kommen sollen. Aber in seinem Denken, in seinem Empfinden haben sich die Dinge verändert. Liebe Gemeinde, manche von uns können sich vielleicht schwer in Hiob versetzen, weil in ihrem Leben im Wesentlichen alles glatt gegangen ist. Kleine Missgeschicke und Widrigkeiten mal ausgenommen, weil sie vom Leben mit Samthandschuhen angefasst wurden. Andere haben das schon erlebt, dass alles zusammengebrochen ist. Zumindest so fundamental die Basis des Lebens weggebrochen ist, dass man das Gefühl hatte, es ist eigentlich nichts mehr übrig von meinem Leben. Alles verloren, keine Aussicht auf Hilfe und dass ein solches Gefühl da war, wie es der Hiob hatte. Es ist alles vorbei. Wer schon schlimme Zeiten erlebt hat, der kann vielleicht im Rückblick bestätigen, dass es verschiedene Phasen gibt im Leid. Es gibt Momente, da ist man optimistisch und sagt, das schaffe ich, das stehe ich durch, ich habe die Kraft, ich bin ja auch nicht allein, ich gehe da durch. Und es gibt Momente, wo man völlig verzweifelt, wo man alles nur noch schwarz sieht und sagt, es hat keinen Sinn mehr. Das Leben hat für mich keinerlei Perspektive. Und manchmal ist es so, dass die Verzweiflung, die Angst, die Bitterkeit erst zum Ausbruch kommen in dem Moment, wo einem jemand zuhört. Das passiert, glaube ich, besonders oft bei Menschen, die alleinerziehend sind. Die sagen im Blick auf meine Kinder, ich muss stark sein. Ich darf mir das nicht anmerken lassen. Ich darf der Verzweiflung und den bitteren Gefühlen keinen Raum geben. Aber in dem Moment, wo eine Schulter da ist zum Anlehnen, dann fließen die Tränen und die Not bricht heraus. Der Hiob hat es ja erlebt, dass der Mensch, der ihm eigentlich am nächsten stehen sollte, seine Frau, die vielleicht sein Halt sein sollte, dass er ihre Äußerung als Angriff erlebt hat. Nun darf man ja nie vergessen, dass die Frau ja mindestens genauso schwer, oder mindestens nicht, aber genauso schwer von den Ereignissen getroffen war wie Hiob selbst. Auch sie hat ihre Kinder verloren, das gesamte Hab und Gut verloren. Und jetzt ist auch noch der Mann schwer krank, so krank, dass man sich vor ihm ekelt und dass man vielleicht sein Gejammer und sein Leid sich den ganzen Tag mit ansehen muss. Und was sie ihm rät, kommt sicher auch aus dieser Verbitterung und Verzweiflung heraus, aber er empfindet es offensichtlich als Angriff und verteidigt sich mit diesen tapferen und ja, glaubensvollen Worten. Aber dann kommen seine Freunde auf Besuch. Sie sind entsetzt, als sie ihn sehen, sie erkennen ihn fast nicht wieder. Sie sind verzweifelt, dieses Elend mit anzusehen und betroffen. Betroffen auch, weil sie Hiob immer als ein Vorbild erlebt hatten. Auch im Glauben, einer, von dem man sich eine Scheibe abschneiden kann. Und jetzt hat ihn ein solches furchtbares Schicksal getroffen. Und das Erstaunliche ist, sie bleiben 7 Tage und 7 Nächte schweigend neben ihm am Boden in der Asche sitzen. Und nach diesen 7 Tagen ergreifen sie nicht etwa das Wort, sondern Hiob. Und die Verzweiflung und der Zorn brechen aus Hiob heraus. Dieser Moment, dass da jemand da ist zum Zuhören, der Anteil nimmt, dem man das alles sagen kann, war vielleicht ein Grund für Hiob, dass die, ja, ich will nicht sagen die gläubige Fassade, aber das gläubige Gerüst seines schlichten Gottvertrauens hier anscheinend zusammengebrochen ist. Und ein zweiter Grund vielleicht, warum Hiob vom gelassenen Glauben zur Klage und zur Anklage kommt, er hatte bisher eigentlich das verloren, was jeder sagen würde, alles. Aber es war eben nicht alles, was er verloren hatte. Er hatte das verloren, was er in dieser Welt an Besitz hatte, einschließlich seiner Familie, seiner Kinder. Und er hatte seine Gesundheit verloren. Aber jetzt wird ihm noch etwas weiteres genommen, nämlich seine Gottesbeziehung wird angegriffen. Die Freunde, die ihn eigentlich zu trösten gekommen sind, sagen doch etwas, was Hiob wiederum als Angriff verstehen muss. Und zwar auf das Letzte, was ihm noch geblieben ist. Sein Glaube, seine Treue zu Gott. Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt, sagt Eliphas. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich und nun es dich trifft, erschrickst du. Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Das sind alles biblische Weisheiten und Wahrheiten und doch von Eliphas etwas getarnt in allgemeinen Aussagen, ist es eigentlich ein Angriff auf Hiob. Du bist eben nicht so fromm, dass Gott dir nur Gutes tun wird. Der Verlust von allem, was Hiob hatte, von seinen Häusern, seinem Vieh, seiner Ernte und auch noch seinen Kindern, das hat er hingenommen und gesagt, es liegt in Gottes Hand, was will ich tun gegen Gott? Als er schlimm krank wurde, hat er auch gesagt, Gott hat uns so viel Gutes gegeben und jetzt müssen wir auch das Schlimme respektieren. Aber als ihm jetzt jemand sagt, dass sein Glaube mangelhaft ist und dass er auch ein Sünder ist wie andere, da bricht es für ihn zusammen. Von Menschen lässt sich das Hiob nicht bieten. Er diskutiert mit ihnen über viele Kapitel hinweg. Aber Gott selbst scheint es ja auch so zu sagen. Er merkt ja oder empfindet das, was er erlebt, als ein Angriff Gottes selbst gegen sich. Am Tage hat er Schmerzen und Beschwerden mit seinem schlimmen Hautausschlag. Und in der Nacht hat er Albträume und Visionen, also wo man sich mal ausruht und alles vergessen kann, dann machen ihm Träume und Visionen, das heißt ja, Träume werden heute als Erzeugnisse des Unterbewusstseins betrachtet. Aber Visionen ist ja noch was anderes, wenn ich nicht schlafe und mir Bilder erscheinen und gezeigt werden. Er weiß also nicht, vor was er mehr Angst haben soll, vor dem Tag mit den körperlichen Qualen oder vor der Nacht mit Albträumen und Visionen. Sein schlichtes Gottvertrauen, seine Freude, sein Trost, die sind nicht mehr da. Er empfindet, dass ihn Gott verlassen hat. Nein, im Gegenteil, nicht verlassen, sondern Gott wendet sich ihm zu und wendet sich gegen ihn. Die wenigen Verse aus dem Hiob-Buch Kapitel 7, die heute unser Predigtext sind, lassen die Frage völlig offen, warum. Sie geben keine Antwort, keine Lösung. Trotzdem können wir aus diesen Versen drei wichtige Dinge lernen. Das erste ist, was drin ist im Herzen, in den Gedanken, das darf und das muss auch raus. Wenn wir über Gott reden, wenn wir über uns reden, miteinander als Christen, dann kommt es nicht darauf an, gelernte Weisheiten zu sagen. Dann kommt es nicht darauf an, dass wir fromme Worte finden, dass wir irgendwelche Erklärungen, die wir irgendwo übernommen haben, zum Besten geben. Dann darf auch keine Schere im Kopf sein, bei der man Dinge abschneidet und sagt, das kannst du jetzt hier nicht sagen. Das gehört oder passt nicht hierher. Sondern was im Herzen ist, das darf und das muss auch gesagt werden. Im Hauskreis sollte das so sein, in der persönlichen Seelsorge sowieso und vielleicht auch beim Gespräch mit anderen Christen, vielleicht nicht gerade bei der Geburtstagsfeier, aber wenn man so zusammen ist und miteinander redet oder wenn einer wirklich mal fragt, wie geht's dir, dann darf und dann muss das auch herauskönnen, was im Herzen ist. Darum will ich auch meinen Mund nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Wo sonst darf man das loswerden, wenn nicht in der Kirche und in der Gemeinde, wenn man mit Schwestern und Brüdern im Glauben zusammen ist? Das ist die erste Erkenntnis. Was drin ist, das darf und das muss raus. Die zweite Erkenntnis, Hiob hat etwas begriffen, was uns vielleicht nicht so leicht über die Lippen geht. Nämlich, Gott ist mein Problem. Nicht die Krankheit, nicht die Menschen, nicht die gesellschaftliche Situation, sondern Gott ist mein Problem. Böse Menschen hatten ihn beraubt, hatten ihn überfallen, Räuber und feindliche Kriegsheere oder marodierende Soldatengruppen. Die hatten ihn beraubt, hatten ihm alles weggenommen, seine Sklaven erschlagen. Der Architekt hat beim Hausbau offenbar versagt, denn der erste größere Wirbelwind hat das Haus zusammenfallen lassen, wie ein Kartenhaus. Vielleicht hat ihn der Arzt falsch behandelt und hat diesen Ausschlag nicht richtig diagnostiziert und die falschen Medikamente verordnet. Das alles kann sein. Aber trotzdem ändert das nichts an der Frage, warum hat Gott das zugelassen? Oder Hiob würde es sogar sagen, warum hat Gott das getan? Denn es geschieht nichts, was nicht Gott tut. Und Hiob hat erkannt für sich, Gott hat mich nicht verlassen, Gott hat mich nicht übersehen, Gott hat mich nicht vergessen, da wäre ich ja noch froh, wenn das so wäre, sondern weil mich Gott beachtet, weil er mich in den Blick nimmt, weil er sich um mich kümmert, deswegen kommt das alles. Lass ab von mir, sagt Hiob zu Gott, lass ab von mir, denn meine Tage sind nur noch ein Hauch. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dich um ihn bekümmerst? Jeden Morgen suchst du ihn heim und prüfst ihn alle Stunden. Warum blickst du nicht einmal von mir weg und lässt mir keinen Atem zur Ruhe? Habe ich gesündigt? Was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Liebe Gemeinde, das muss man erstmal verdauen und gucken, ob man das mit seinem Gottesbild in Übereinstimmung bringt. Wenn die Dinge schief laufen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich verliere, wenn mir alles zwischen den Fingern zerrinnt, dann hat das etwas damit zu tun, dass Gott mich achtet, dass Gott etwas mit mir vorhat, dass ich Gott alles andere als egal bin, dass er sich um mich kümmert. Wir hatten eigentlich gedacht, wenn sich Gott um uns kümmert, dann geht es uns immer gut und dann läuft alles glatt. Hiob erlebt genau das Gegenteil. Dabei glaubt Hiob eigentlich nicht, dass Gott ihn bestraft. Das bestreitet er und sagt, warum? Warum sollte mich Gott bestrafen, wo ich so ein vorbildliches Leben geführt habe? Und interessanterweise bestätigt ihm das Gott auch. Verurteilt die Freunde, die Hiob immer einreden wollen, du hast gesündigt, deswegen passiert dir das. Aber Hiob zieht immerhin in Erwägung und sagt, wenn es meine Sünde sein sollte, dass Gott mir das antut. Ja, was liegt denn dann dir, dem großen, allmächtigen Gott, an meiner kleinen, winzigen, mickrigen Sünde, von mir kleinem Menschenwurm? Habe ich gesündigt, was tue ich dir damit an, du Menschenhüter? Warum machst du mich zum Ziel deiner Anläufe, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du mir nicht einfach meine Sünde oder lässt meine Schuld so hingehen? Warum das Gott nicht tut, das könnte ich dem Hiob erklären, wenn er es wissen wollte. Wenn ich durch Frankenberg laufe und da macht irgendein Kind Dummheiten, das ist, reißt ein Plakat ab oder pubbelt einen Blitzableiter rum oder schmeißt Papier weg, dann sage ich mir, es geht mich jetzt eigentlich nichts an. Und ob die Eltern mir danken, wenn ich versuche, ihr Kind zu erziehen, das bezweifle ich, also gucke ich eher weg und sage, ist ja nicht so tragisch. Vielleicht hebe ich das Papier auf und sage nichts dazu. Wenn das mein Kind ist, wenn ich mein Kind Dummheiten machen sehe oder die Umwelt vermüllen, wird nicht, vielleicht nicht passieren, aber Dummheiten können schon sein, dann geht mich das allerdings was an. Dann schaue ich nicht weg, dann tue ich etwas dagegen, denn es ist mein Kind, für das ich verantwortlich bin, an dem mir was liegt. Ich möchte nicht, dass mein Kind Ärger bekommt, ich möchte nicht, dass mein Kind Ärger macht und ich möchte, dass mein Kind falsches Verhalten ändert. Und deswegen erkennt Hiob, dass Gott mich heimsucht, dass er mir schwere Zeiten bereitet. Das heißt immerhin, dass ich für Gott wichtig bin. Sonst würde er sich nicht so eine Mühe um mich machen und würde mich laufen lassen und meinen Stiefel für mich alleine erledigen. Also das Zweite ist, Hiob erkennt, mein Problem hat mit Gott zu tun, ist Gott, denn Gott lässt das geschehen, was mir hier passiert. Und das Dritte, das ist die Haupterkenntnis des Hiob-Buches überhaupt, soweit ich es bisher verstehe, Gott ist die richtige und die einzige Adresse für meine Klage. Die Freunde, die Hiob besuchen, nachdem sie bewundernswerterweise 7 Tage mit ihm geschwiegen haben, als das Gespräch dann losgeht, da sagen die viele wirklich kluge Worte, die alle biblisch richtig sind und von denen man viele in den Kalender mit bunten Landschaftsbildern drucken könnte und nächstes Jahr über Kabul verkaufen. Wirklich gute Worte, wirkliche Wahrheiten. Aber sie reden zu Hiob über Gott. Und Hiob antwortet ihnen zunächst auf dieselbe Weise, er redet zu ihnen über sich und über Gott. Aber im Verlauf seiner Rede, und das passiert hier im 7. Kapitel, wendet er seine Rede von den Freunden, indem er sagt, ihr, zu Gott. Das merkt man daran, dass er plötzlich du sagt und dass man merkt, was er jetzt sagt, passt gar nicht mehr auf die Freunde, sondern das passt nur noch auf Gott. Das heißt, in seiner Verzweiflung, in seiner Bitterkeit, in seiner Anklage und auch weil er spürt, Menschen können mir das gar nicht abnehmen, was ich jetzt hier auf meinem Herzen habe, sucht er Gott und wendet sich an Gott. Und liebe Gemeinde, darin ist Hiob ein Vorbild des Glaubens. Nicht in dem Satz, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Nicht in dem Satz, haben wir das Gute von Gott empfangen, wollen wir auch das Böse annehmen. Diese Sätze sind keine Kunst, weil man sowas nicht machen kann. Das hat Hiob geschenkt bekommen. Diese Gelassenheit, dieses schlichte Gottvertrauen, das alles so zu tragen. Diese Sätze sind keine Kunst. Aber in der Verzweiflung, in der Bitterkeit, in der Anklage, im Zorn auf Gott, sich an Gott zu wenden, Gottes Nähe zu suchen, wie die Bibel sagt, sein Antlitz zu suchen, ihn zu fragen. Darin ist Hiob ein Vorbild des Glaubens. Sich nicht abzuwenden von Gott, sondern gerade in dieser Not, auch in dieser Diskrepanz mit Gott, sich genau an Gott zu wenden. Das haben wir schon bei Jakob gesehen, im Alten Testament, der mit Gott kämpft am Jabbok. Und in diesem Kampf schlägt ihn Gott auf die Hüfte. Das muss ein wahnsinniger Schmerz sein und Jakob ist unfähig weiterzukämpfen. Aber er sagt zu diesem Gegenüber, den er als Gott erkennt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Der geschlagene, kampfunfähige Jakob klammert sich an Gott fest, der eigentlich sein Gegner war jetzt in diesem Kampf. Er klammert sich an ihm fest und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Und Gott sagt, du hast gegen Gott gekämpft und gesiegt. Liebe Gemeinde, wenn wir in der Passionszeit und das ganze Jahr Jesus am Kreuz vor uns haben, dann zeigt uns das, dass Gott im tiefsten Leid eben nicht weit weg ist, sondern mittendrin. Hiob ist ja dieses Vorbild für Jesus, dem auch alles genommen wurde, sogar die Ehre. Und er als Verbrecher, der Einzige, der nie gesündigt hatte, wird als Verbrecher hingerichtet, verurteilt, verspottet und gefoltert. Und er selbst sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber im Nachhinein wird erkennbar, genau dort ist Gott. Gott ist nirgends näher als im Kreuz, in dem Leid, im Schmerz, in der Ungerechtigkeit, dort wo Menschen alles verlieren, wenn sie ganz, ganz unten sind, dann ist Gott ganz besonders nahe. Und dann dürfen wir uns genau dort an ihm festhalten, gerade auch wenn wir ihn überhaupt nicht verstehen. Lass uns jetzt miteinander bedenken, wo wir vor Gott schuldig geworden sind, wo wir das Vertrauen auf ihn verlassen haben, wo wir ja, uns trotz aller Bitterkeit und aller Verzweiflung, die verständlich war, eben nicht an ihm festgeklammert haben, sondern versucht haben, von ihm wegzulaufen und gemeinsam das Beichtlied singen, O Herr, nimm unsere Schuld.